interessante Erinnerung in mir, so die Telefonnummer viel 8 und 9, bis es da jeweils fertig war mit Drehen und Wehe. Man hat dann die ganzen Zahlen gewählt und bei der letzten Zahl hat man nicht ganz bis zum Anschlag gedreht. War alles umsonst und so. Glücklicherweise entwickelt sich die Technik auch ein bisschen. Aber das hat jetzt mit der Predigt nichts zu tun, was ich jetzt gesagt habe. Ich habe für euch eine Frage mitgebracht oder eine Frage einfach für euch mal drüber nachzudenken. Was löst bei euch Evangelisation aus? Oder vielleicht auch nicht nur den Begriff Evangelisation, sondern wir sollten evangelisieren. Vermutlich löst es bei meinen viel Freude aus. Jawohl, endlich sagt einer da vorne, wir sollten evangelisieren. Endlich spricht man darüber, höchste Zeit. Sind vielleicht 10% der Gemeinde. Und die anderen 90%, die denken, oh, was will jetzt damit sagen? Will jetzt damit sagen, ich soll auf die Straße gehen? Lass mich bloß da in Ruhe damit. Da kann ich nichts damit anfangen. Paulus ist so der Evangelist schlechthin. Er ist derjenige, der viele Menschen zu Jesus gebracht hat und dafür gesorgt hat, dass Menschen zu Jesus gebracht werden, Gemeinde gegründet. Ihm war das wichtigste Anliegen. Und im Römerbrief, wir haben jetzt schon 9 Kapitel gehört und es wiederholt sich immer wieder. Und Paulus spricht sehr viel vom Verlorengehen, von Menschen, die verloren gehen, nicht gerettet werden und wie eben Menschen gerettet werden können. Und das ist auch ein Stück weit die Anfrage an uns. Ja, wie gehen wir damit um, mit Menschen, die verloren gehen? Berührt uns das? Macht uns das was aus? Oder denken wir, ja, Hauptsache ich bin dabei? Paulus, der redet oder war ja der Missionar für die Heiden auch, aber hier in dem Kapitel geht es jetzt auch um die Juden, um sein Volk. Und ihm ist es eben nicht egal, wenn Menschen ins Verderben laufen, ihm tut es richtig weh, wie man in diesem Kapitel sehen kann. Also dieser Schmerz über die verlorenen Menschen, das ist so das Grundgefühl oder der Blickwinkel, mit dem man auf das Kapitel 10 vom Römerbrief schauen kann. Und der Anfang von Kapitel 10 schreibt Paulus: Brüder und Schwestern, ich wünsche von ganzem Herzen und bete zu Gott, dass sie gerettet werden. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer haben für Gott, aber ohne Erkenntnis. Denn indem sie die Gerechtigkeit Gottes verkannt und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten suchten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Ziel des ganzen Gesetzes in Christus zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Paulus ist, wie gesagt, traurig und frustriert darüber, wie viele Menschen die gute Botschaft ablehnen, wie viele grundsätzlich die Botschaft ablehnen, aber eben auch in seinem geliebten Volk Israel von den Juden. Paulus wollte von Anfang an die Juden immer an Bord haben. Auf seinen Missionsreisen, wenn Paulus hin an einen Ort gekommen ist, das Erste, was er gemacht hat, ist immer in die Synagoge gegangen und hat den Juden die gute Nachricht verkündet. Er ist nie einfach irgendwo hingegangen, hat mal ins Blaue hinaus verkündet und mal schauen, ob jemand zum Glauben kommt, sondern als Erstes ist er immer in die Synagoge gegangen und hat dort die Botschaft von Jesus verkündet. Aber er hat in der Regel viel Frust erlebt, weil eben gerade die Synagogenvorsteher, die Führer der Synagoge, die was zu sagen hatten, die Botschaft abgelehnt haben. Paulus hat eben versucht, Anknüpfungspunkte im Alten Testament zu finden, um zu zeigen, Jesus ist der Messias, auf den ihr gewartet habt, seit Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten gewartet habt. Und dabei hat in seinem Herzen die Liebe gebrannt, die Liebe und die Leidenschaft für diese Botschaft und für die Menschen. Paulus ringt im Gebet mit viel Liebe um diese Menschen und er gibt sie nicht auf. Es ist sozusagen sein Herzenswunsch, dass die Juden an Jesus glauben. Ein Herzenswunsch ist etwas, was antreibt, was zutiefst in uns drin ist, was wir uns zutiefst wünschen. Etwas, das uns ja richtig einnimmt. Ein Herzenswunsch, etwas, das unser Leben bestimmt. Und bei Paulus ist die Sehnsucht nach diesen verlorenen Menschen, die ihn antreibt. Paulus verteidigt seine Position ziemlich vehement, dass das Gesetz nicht retten kann. Das ist ja ein Thema, das sich durch den Römerbrief durchzieht. Das Gesetz kann nicht retten, sondern nur die Gnade. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, ist ein Geschenk, das wir annehmen können und das uns retten kann. Doch bei den Juden ist es irgendwie so, dass sie versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit zu basteln. Sie wollen sich selber gerecht machen, indem sie das Gesetz bis aufs letzte Detail einhalten. Sie streben nach Gerechtigkeit und vergessen dabei Gottes Gerechtigkeit. Sie vergessen sich, dieser Gerechtigkeit unterzuordnen oder danach zu streben. Und Paulus sagt hier, ihr seid auf dem Holzweg. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes. Und an Jesus zu glauben heißt, das Gesetz zu erfüllen. Gerechtigkeit Gottes, sich der Gerechtigkeit unterzuordnen, bedeutet, ihm zu vertrauen, anzuerkennen, was er sagt und das für richtig zu befinden. Wir Menschen, wir können nicht selber Gerechtigkeit schaffen, wir können uns nicht selber gerecht machen und wir brauchen es auch nicht zu tun. Gerecht ist, wer an Jesus glaubt. Weiter schreibt Paulus ab Vers 5, denn Mose schreibt über die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, der Mensch, der dies tut, wird darin leben. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben aber spricht, sag nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das heißt Christus herabzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das heißt Christus von den Toten hinaufzuführen. Sondern wer sagt, was sagt sie? Nahe ist dir das Wort in dem Mund, in deinem Herzen. Das heißt, das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Denn wenn dein Mund, denn du mit deinem Mund bekennst, der Herr ist Jesus, und mit deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man, und das führt zur Gerechtigkeit, und mit dem Mund bekennt man, und das führt zur Rettung. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Denn darin gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn alle haben denselben Herrn, aus seinem Reichtum beschenkt er alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Paulus zitiert in diesem Textabschnitt aus dem Alten Testament, aus 5. Mose 30. Das Volk Israel war im Exil in Babylon und sie bekommen die Verheißung, dass Gott sie wieder zurückführen wird. Und schon bereits da wird die Bundeserneuerung, die dann durch Jesus im Neuen Testament geschieht, angekündigt. In 5. Mose 30, Vers 6 steht, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Dann wirst du den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben können, damit du Leben hast. Jesus hat durch den Tod am Kreuz einen neuen Bund gegeben. Jesus ist zu uns auf die Erde herabgestiegen. Paulus zitiert da eben, dass nicht wir Menschen zu Gott hinaufsteigen müssen, um irgendwie was zu erreichen, sondern Jesus ist auf die Erde gekommen. Er ist gekommen und hat diesen neuen Bund gestiftet, gegeben. Und Paulus knüpft hier wieder bewusst an diese alttestamentliche Stelle an, um eben den Juden klarzumachen, hey, dieser Jesus ist der Messias, auf den ihr wartet. Ihn sollt ihr neuen Leben aufnehmen, um gerettet zu werden. Also Gott, das ist seine Punkte, die er den Juden hier weitergibt. Gott hat den Weg zur Rettung erfüllt. Er ist derjenige, der das gemacht hat, dass wir nicht selber wirken können. Jesus hat die Rettung in eine neue Form gebracht, sodass das Gesetzesgehorsam, den die Juden gelebt haben, bedeutungslos wird. Und alle, die Jesus öffentlich anerkennen oder bekennen und in ihrem Herzen glauben, dass Jesus für sie gestorben ist, die haben die Rettung erhalten. Sie haben die Heilsgewissheit durch ihren Glauben. Ein Förster hat die Aufgabe im Wald, Bäume zu markieren. Entweder Bäume zu markieren, die wegkommen, aber es gibt auch das System, dass der Förster die Bäume markiert, die bleiben sollen. Ich weiß nicht, wie es heutzutage gemacht wird, ich erkenne es von früher her, dass man, also in der Schweiz haben wir es so gemacht, hat man ein weißes Bändle um den Baum gemacht und das hat geheißen, dieser Baum, der soll bleiben. Und das heißt, die Bäume, die kein weißes Bändle hatten, die konnten nach und nach weggeschnitten werden, um zu fördern, dass diese Bäume wachsen und gedeihen können. Im übertragenen Sinn war dieses Bändle sozusagen die Rettung für diesen Baum. Dieser Baum soll nicht weggeschnitten werden. Und irgendwie, als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das ist wie wenn Gott bei den Menschen auch so weiße Bändle verteilt. Gut, wir haben jetzt keine weiße Bändle um den Hals, sondern das Siegel, das Gott verteilt, ist auf unserem Herzen. Im Alten Bund war das Bundeszeichen, dass die männlichen Volksangehörigen beschnitten wurden. Und im Neuen Bund ist die Beschneidung des Herzens. Keine Angst, niemand muss ein Stück Herz wegschneiden, aber es ist das Zeichen, dass Gott ein Siegel auf unser Herz legt, dass wir gerettet sind, dass wir zu ihm gehören durch unser Bekenntnis. Und unser Bekenntnis zu ihm, das erinnert mich zumindest direkt an die Taufe, in die Taufe, wo wir direkt ein Bekenntnis ablegen, dass wir zu Jesus gehören wollen. Aber es ist auch ein Bekenntnis, das immer wieder kommen soll oder dass wir Gott bezeugen. Jesus ist der König der Könige. Und wenn wir als Mennoniten in Meßkirch Jesus als König bezeichnen oder betiteln und sagen, Jesus ist unser König, dann sagen wir damit auch was anderes. Dann sagen wir, dass in Meßkirch nicht Herr Zwick, der Bürgermeister, König ist, oder die Frau Bürkle im Landkreis, oder der Kretschmann in Baden-Württemberg, oder der Olaf Scholz in Deutschland. Dann sagen wir, dass Jesus König ist in Deutschland. Und Olaf Scholz als Bundeskanzler kann zwar etwas machen, aber Gott ist der König der Könige. Also hat diese Bekenntnis zu Jesus auch eine gewisse Brisanz, weil dadurch, dass wir sagen, Jesus ist König, auch sagen, du bist nicht zu denen, die vielleicht in der Welt denken, dass sie Könige sind. Und wie gesagt, Jesus hat diesen neuen Bund gestiftet, indem er gestorben ist und auferstanden ist und sein Blut besiegelt diesen neuen Bund. Paulus schreibt weiter in Römer 10, Vers 14: Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündet? Wie soll aber jemand verkünden, wenn er nicht gesandt ist? Wie geschrieben steht, wie willkommen sind die Füße der Freudenboten, die Gutes verkünden. Doch nicht alle sind dem Evangelium gehorsam geworden. Denn Jesaja sagt: Herr, wer hat unserer Kunde geglaubt? So gründet der Glaube in der Botschaft, die Botschaft aber im Wort Christi. Aber, so frage ich, haben Sie etwa nicht gehört? In der ganzen Welt ist ihr Schall gedrungen und bis an die Ende der Erde ihre Worte. Aber ich frage, hat etwa Israel nicht verstanden? Zunächst antwortet Mose: Ich will euch eifersüchtig machen auf ein Volk, das kein Volk ist. Auf ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Aber Jesaja wagt sogar zu sagen: Ich ließ mich finden von denen, die nicht nahe nach mir suchten. Ich offenbarte mich denen, die nicht nach mir fragten. Über Israel aber sagte er: Der ganze Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Paulus erinnert die Israeliten an den Plan Gottes, der längst viel früher festgelegt wurde, und zeigt ein Stück weit auf, dass Israel versagt hat. Denn der Glaube an diesen Gott Israels ist nicht nur für die Juden bestimmt, sondern für alle Menschen. Durch Jesus ist die Tür aufgemacht worden für alle Völker dieser Welt. Alle Völker sollen in dieses Gottesvolk hineinströmen dürfen. Alle Völker sollen gerettet werden und in einem Volk das Volk Gottes zusammengebracht werden. Und das ist ja nicht was, was eigentlich bei Jesus plötzlich neu war. Schon bei Abraham sagt Gott: Du sollst zum Segen werden für alle Nationen, für alle Völker. Also Gott hat schon von Anfang an alle Menschen dieser Welt im Blick. Und das Volk Israel ist quasi der Weg, wie er das erreichen wollte und wie er Menschen zu sich rufen wollte. Aber Paulus stellt auch fest, dass nicht nur Juden nicht an Jesus glauben, sondern auch bei den Heiden nur wenige zum Glauben kommen. Hin und wieder begegnet mir die Aussage: Ist das überhaupt fair? Es haben doch nicht alle Menschen von Jesus gehört. Wie kann es sein, dass Gott nur die rettet, die an ihn glauben? Was ist mit denen, die gar keine Chance hatten, an ihn zu glauben? Ich glaube, Gott ist auch an der Stelle gerecht und eben nicht unfair, weil die gewaltige Botschaft in seinem Volk sichtbar werden soll, aber auch in der Schöpfung sichtbar ist. Gott lässt sich finden von Menschen, die nicht einmal gesucht haben, von Menschen, die nicht einmal gefragt haben. Irgendwas geschieht bei diesen Menschen. Sie sehen irgendwas oder hören irgendwas, das in ihnen was auslöst in ihrem Herzen, dass sie Suche nach Jesus irgendwie entfacht, beziehungsweise sie finden ihn, ohne gesucht zu haben. Aber, beziehungsweise es gibt ja auch Geschichten, dass zum Beispiel gerade Moslems in der Nacht von Jesus träumen und morgen aufwachen und Christen geworden sind. Aber das entbindet uns nicht von der Pflicht, auch evangelistisch zu sein, Menschen für Jesus zu gewinnen, wie es Paulus getan hat. Die Juden, die kommen in diesem Kapitel 10 nicht so gut weg. Sie werden relativ negativ dargestellt, denn sie sind die, die nicht geglaubt haben, sie sind die, die nicht gehört haben. Aber das ist nur eine Perspektive, das ist nur eine Seite. Weil schon im Kapitel 11, das die nächste Predigt sein wird, und ja, da sagt Gott gleich am Anfang, beziehungsweise Paulus sagt gleich am Anfang: Ich habe mein Volk nicht verworfen. Also Gott hat sein Volk nicht verworfen. Aber das ist mal die eine Perspektive, der eine Standpunkt, und der Rest oder der andere Standpunkt, wie Gott zu seinem Volk steht, wird es in der nächsten Predigt noch geben. Ich denke, für uns ist wichtig, wir dürfen uns nicht über die Juden erheben und sagen, ah, das sind doch die, was er nicht geschafft haben, darum hat Gott einen Ersatz gesucht. Nein, wir sind nicht Ersatz, sondern alle Menschen auf der Welt sind berufen, Gottes Kinder zu werden. Und es ist ein großes Vorrecht, dass wir als Heiden auch zu diesem Volk Gottes gehören dürfen. Und unsere Pflicht ist genauso, wie das beim Volk Israel schon vorgesehen war, Menschen einzuladen. Und eigentlich ist es auch unsere Hauptaufgabe als Gemeinde, dafür zu sorgen, dass Menschen von Jesus hören. Matthäus 28 ist der sogenannte Missionsbefehl, dass wir Menschen zu Jüngern machen sollen, sie taufen sollen und sie lehren sollen. Als Gemeinde ist die letzten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte, haben wir das ja unterschiedlich erlebt. Mal gab es Zeiten, wo viele Menschen zur Gemeinde dazugekommen sind und mal gibt es wieder Zeiten, wo mehr weggegangen sind, wie dazugekommen sind. Und in so einer Zeit stecken wir auch jetzt, wo ja, relativ wenige im Gottesdienst sind, wo viele weggegangen sind. Und man fragt sich vielleicht, was soll das? Will Gott die Gemeinde nicht mehr brauchen? Ich glaube, dass Gott die Gemeinde hinmesslich brauchen will. Dass Gott hier noch Menschen, dass durch die Gemeinde noch Menschen zum Glauben kommen werden. Und wenn jetzt vieles überdacht wird, wie soll es weitergehen mit der Gemeinde? Stellen wir einen Pastor an und wie viel Prozent? Dann denke ich, das Wichtige ist, eine Sache nicht aus den Augen zu verlieren. Unser Auftrag in Meßkirch. Und der kann auf unterschiedliche Art und Weise ausgeführt werden. Aber ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, bei dem, was wir entscheiden und tun oder was ihr entscheidet und tut, immer diesen Blick zu haben, Gott will durch unsere Gemeinde Menschen erreichen. Und ich bin fest überzeugt, dass die Zeiten wieder kommen werden hier in Meßkirch, wo mehr Leute kommen werden als gehen. Zeiten, in denen die Gemeinde wachsen wird, weil Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Amen. Ich bete mit uns. Ja, Vater.